Astrologie mit der Astrophysik verknüpft. Also das sollte an das anbinden, anknüpfen, was Sie in der Einführungsvorlesung zur Astronomie und Astrophysik gelernt haben und das Gebiet einfach vertiefen. Worum es in der Vorlesung geht, werde ich Ihnen dann gleich in der Tafel erläutern, was wir so alles behandeln werden. Ein bisschen was stand ja auch auf der Webpage, wenn Sie sich auf die Astro-Webpage einfach mal angucken. Da steht was und auf meiner Homepage werde ich ab und zu auch was machen. Ich überlege auch dann einiges an Material vielleicht ins E-Learning-Portal zu stellen. Das würde ich dann aber Ihnen dann noch sagen, wie Sie da rankommen, am besten über meine Homepage. Also Vorlesung heißt Theoretische Astrophysik. So, und mein Name ist Jürgen Schaffner-Bielich. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Anmerkungen zur Vorlesung, erreichen Sie mich auch per E-Mail unter schaffner@astro.uni-frankfurt. uni-frankfurt.de. So, wir haben zu dieser Vorlesung auch Übungen. Also die Vorlesung ist heute von 14 bis 16 Uhr. Donnerstag. Und wir haben Übungen am Freitag von 14 bis 15 Uhr in Raum 1.114. Und das ist -0111. Dieser Raum hier. Gut. So, die Übung macht Herr Zacki. Er sitzt da hinten. Ja, die Übungen fangen natürlich jetzt nicht morgen gleich an, sondern wir machen die erste Übung dann in einer Woche, fangen wir an. Und ich stelle Ihnen jetzt nochmal kurz vor, was das Thema dieser Vorlesung ist. Und zwar gehen wir nach diesem Lehrbuch vor von Matthias Bartelmann, das ist ein Professor für theoretische Astrophysik an der Uni Heidelberg. Da war ich auch einige Jahre tätig. Und er hat letztes Jahr dieses wunderschöne Lehrbuch herausgebracht. Nach dem gehen wir relativ strikt vor. Schreib es mal an. So, Lehrbuch. Bartelmann. Theoretische Astrophysik. Das ist erschienen bei Wiley VCH 2013. Okay. So. Ich habe mit Schrecken festgestellt, das Buch ist so neu, dass es noch nicht in der Bibliothek gibt. Was ich also machen werde, ist, dass ich meine handgeschriebenen Aufzeichnungen, die im Prinzip eine Zusammenfassung dieses Buches sind, mit einigen Anmerkungen und Erweiterungen, dass ich die einscannen werde und dann ins E-Learning-Portal stelle, ja, sodass Sie das zur Verfügung haben. So, es gibt auch andere Lehrbücher, wo Sie reinschauen können. Zum Beispiel gibt es hier dieses relativ dicke Buch von Padmanabhan, Theoretische Astrophysik. Und das ist der erste Band von insgesamt 3 Bänden. Also der gute Mann war so fleißig, 3 Bände über die theoretische Astrophysik zu schreiben. Der erste Band geht über die Grundlagen, die wir hier auch behandeln werden. Es geht also nur um die Grundlagen der theoretischen Astrophysik, elementare Prozesse zu verstehen. Herr Padmanabhan ist dann weiterhin dazu übergegangen, eben auch die astrophysikalischen Prozesse theoretisch zu beschreiben. Das heißt, stellare Dynamik, oder dann Dynamik der Milchstraße und extragalaktisch und auch kosmologische Prozesse. Das sind die anderen beiden Wände. Das machen wir aber nicht in der Vorlesung, sondern unser Konzept ist, wie das von Bartelmann, wir versuchen wirklich aus der theoretischen Physik nun wirklich das Ganze anzuwenden auf astrophysikalische Prozesse und dabei genau zu verstehen, was ist Compton-Streuung und andere Streuprozesse, wie kann ich das genau herleiten und erklären und veranschaulichen. Das ist Sinn und Zweck dessen. Sie werden vieles davon schon gehört haben in der Vorlesung und dann wird es einfach so angeschrieben und dann wird gesagt, es kommt halt irgendwo her. Und wo es herkommt, das behandeln wir hier in der Vorlesung. Das ist zumindest das Ziel der Vorlesung. So, ich schreibe Ihnen nochmal das andere Lehrbuch auch noch an. Das gibt es in der Bibliothek. Padmanabhan, Band 1. Sollte es eigentlich auf Englisch schreiben. Und das heißt einfach Astrophysical Processes. So. Dann habe ich noch zwei schöne Bücher entdeckt, die etwas älter sind. Und zwar von Frank Shu. The Physics of Astrophysics. Und da gibt es auch zwei Bände von Frank Shu. Eins geht über Strahlung. Und das andere über Gas Dynamics. So. Das ist schon etwas älter, das ist von 91. Das ist von 2000. Okay. So. Gut, das war's zur Literatur. Dann werde ich Ihnen kurz eine Inhaltsangabe geben zur Vorlesung. Und bevor ich das mache, will ich noch fragen, sollen wir weiterhin die Vorlesung in Deutsch machen oder wollen Sie sie in Englisch haben? Was? Deutsch war das eben? Deutsch? Bleiben wir bei Deutsch? Gut. So. Inhalt der Vorlesung. Also erstens theoretische Grundlagen. Damit fangen wir heute auch schon an. Und zwar ist es eine Wiederholung der Grundkonzepte. Zum einen behandeln wir nochmal die spezielle Relativitätstheorie und die Lorentz-Transformation. Aber auch ein bisschen relativistische Dynamik. Dann kurzer Abriss nochmal vom Elektromagnetismus. Wir werden das in kovarianter Form dann gleich formulieren, nachdem wir das ja gelernt haben. Also ich schreibe mal hin, kovariant formuliert. Und kinetische Theorie. So, So, davon sollten Sie was gehört haben, aber ich empfehle Ihnen da eine Vorlesung von Hannah Petersen, die speziell eine Vorlesung anbietet zur speziellen Relativitätstheorie. Das ist eine gute Sache, dass es wirklich eine eigene Vorlesung gibt zur speziellen Relativitätstheorie, denn das Thema ist eigentlich sehr tief und wenn man allein schon die Konzepte davon erklären will, braucht man eigentlich eine eigene Vorlesung dafür. Nichtsdestotrotz haben Sie das wahrscheinlich in der Mechanikvorlesung oder dann in der E-Dynamikvorlesung der theoretischen Physik gehört. Wer hat das gehört, so Lorentz-Transformation in der Vorlesung schon? Ah, wunderbar, das ist eine gute Wiederholung. Wer kennt die kovariante Formulierung des Elektromagnetismus? Ja, schon deutlich weniger. Und wer kennt sich aus mit kinetischer Theorie? Das war jetzt gemein, denn das hatten Sie noch nicht. Also da geht es um die Boltzmann-Gleichung und so Sachen, aber nicht weiter schwierig. So, zweites ist dann Strahlungsprozesse. Das ist übrigens ein Thema kinetische Theorie, genauso wie die Hydrodynamik, die man normalerweise in der Theorievorlesung gar nicht behandelt, die wir aber hier exzessiv brauchen in der Astrophysik. Das ist eine der Grundlagen, eben um so Prozesse zu beschreiben von Mehrteilchensystemen außerhalb des Gleichgewichts. So, Strahlungsprozesse. Da gibt es dann zum Beispiel die Thomson-Streuung. Die taucht ja immer wieder auf in den Vorlesungen zur Astrophysik. Aber auch die Synchrotronstrahlung. Compton-Streuung nochmal. Zum Teil haben Sie wahrscheinlich Compton-Streuung gehört in der Kernphysik-Vorlesung. Wahrscheinlich Compton-Streuung. Und was haben wir dann noch? Quantenübergänge, Spektrallinien. Und Spektrallinien gibt es gerade in der Astrophysik charakteristische Verbreiterungen, die halt sehr wichtig sind, um zum Beispiel die Elementverteilung in der Sonne zu bestimmen. Das behandelt man normalerweise nicht in einer normalen Vorlesung. Das wollen wir hier behandeln. Die Form der Spektrallinien und zur Wiederholung das Planck-Spektrum. Ja, apropos Planck, wer hat das mitbekommen mit den Gravitationswellen und dem Planck-Satelliten? Das ist doch schon ein Ding, oder? Dass man Gravitationswellen mit der kosmischen Hintergrundstrahlung messen kann. Schon klasse. Aber das behandeln wir nicht. Nur das Planck-Spektrum, also nicht das Spektrum, was der Planck-Satellit misst. Also im Prinzip schon, aber nicht die Feinheiten dazu. So. Okay, nächstes Kapitel ist dann Hydrodynamik. Auch das ist eigentlich eine eigene Vorlesung für sich, die Hydrodynamik. Ab und zu wird sie auch angeboten. Wir behandeln jetzt die Sachen, die wir eben jetzt für die Astrophysik brauchen. Zum einen die relativistische Formulierung. Relativistische Hydro, dann Viskositäten, das reißen wir nur kurz an, es stellt sich heraus, dass in den meisten Systemen in der Astrophysik man keine Viskositäten explizit mit reinnimmt. Wenn man dann Simulationen macht in der Hydrodynamik, kriegt man automatisch irgendeine numerische Viskosität herein. Wo das aber groß diskutiert wird, ist zum Beispiel jetzt gerade mit dem Schwerionbeschleuniger, am Alice und am Rick. Da kam die Frage eben auf, ob das Plasma, das da generiert wird, ob das viskos ist oder nicht. Und da hat man dann auch die viskose Hydrodynamik dann relativistisch weiter formuliert. Auch hier im Hause. So, dann betrachten wir Hydrofluss. Einflüsse und insbesondere Stoßwellen. Also im Englischen heißen die Shockwave, aber die richtige deutsche Übersetzung sind Stoßwellen, nicht Schockwellen, und dazu Instabilitäten. So, und das letzte Kapitel ist dann ein kurzer Abriss über die Plasmaphysik und Magnetohydrodynamik. Und Magnetohydrodynamik gibt es die sogenannte Abschirmlänge, die Debye-Länge in Plasmen. Debye-Länge, Plasmafrequenz, Dispersionsrelation in Plasmen. Was haben wir noch? Dann die Gleichung der Magnetohydrodynamik. Wellen in magnetisierten Plasmen. Und schließlich dann auch noch hydromagnetische Wellen. Kriege ich das noch dahin? Upsa. So. Gut. Okay, sind dazu noch Fragen zum Inhalt der Vorlesung? Sie sehen also, dass es hauptsächlich Grundlagen sind, die wir hier betrachten. Wir gehen also jetzt nicht direkt, wie man das in der Einführung macht, jetzt so astrophysikalisches System per se durch, sondern behandeln wirklich die Grundlagen, die Sie brauchen, um diese astrophysikalischen Systeme zu behandeln. Hier zum Beispiel dann die Sonne in der Plasmaphysik oder auch das interstellare Medium. Genauso wie die Hydrodynamik und Strahlungsprozesse, die man dann zum Beispiel auch in der Kosmologie braucht. Jo. Gut. Das ging ja schnell. Keine Fragen mehr? Okay, dann schlage ich vor, wir fangen gleich an mit der Vorlesung. Denn ich habe mit Schrecken festgestellt, dass wir gar nicht so viel Vorlesung haben in diesem Semester. Und ich würde dann gleich mit dem ersten Kapitel anfangen, mit den theoretischen Grundlagen zur Lorentz-Transformation und zur relativistischen Dynamik. Aber vielleicht, ja, doch noch ein paar Fragen? Okay. Ja, danke, das hatte ich ganz vergessen. Das sollte ich natürlich noch erwähnen. Also Sie sollten regelmäßig an den Übungen teilnehmen und zweimal was an der Tafel vorrechnen. Und dann würden wir nicht am Ende des Semesters, sondern in den letzten zwei Septemberwochen, es gibt ja diese verschiedenen Prüfungsperioden, würde man dann eine Prüfung dazu machen. Je nachdem, wie viele Leute sich dann da anmelden, würde ich dann, also bei so vielen Leuten würde ich wahrscheinlich, wenn es mehr als 20 sind, eine Klausur machen. Und wenn es weniger sind, dann würde ich mündliche Prüfungen machen. Das wäre dann aber erst Ende September. Wir können natürlich den Termin auch frei wählen. Wir können natürlich auch dann Anfang September machen oder Anfang Oktober. Ja?
Ich will wahrscheinlich keine machen, aber für Sie ist es interessant, wenn Sie Dozent sind, müssen Sie, glaube ich, bis zu einer bestimmten Woche schon eine Klausur anmelden.
Anmelden, ja. Also ich werde auf alle Fälle eine Klausur anmelden, dass wir den Termin schon mal haben. Ja?
Und werden diese ganzen Feiertage, die auf den Donnerstag, die am Donnerstag mal stattfinden, da heißt es dort, werden die auch Vorlesungen komplett aus oder wird es dann regelmäßig immer auf irgendeinen anderen Tag verschoben, so im Monat oder irgendwie sowas, dass man sich von Freiheit muss?
Das müssten wir jetzt unter uns ausmachen. Also normalerweise ist in solchen Spezialvorlesungen das Publikum immer sehr gemischt und es wird dann schwierig, noch einen Ausweichtermin für die Vorlesung zu finden. Also entweder wir versuchen, einen Ausweichtermin zu finden für die ausfallenden Vorlesungen oder wir machen es so, dass wir die Vorlesung hier zum Beispiel um Punkt 2 anfangen und entsprechend länger machen jeweils und dadurch die verlorene Zeit aufholen. Gibt es da eine Meinung dazu, also wie wir das handhaben wollen?
Jetzt ist es nicht verhältnismäßig unkritisch dadurch, dass wir es aufzeichnen lassen. Wenn jemand nicht kann, dann kann man es sicher...
Ja, also die Vorlesung wird aufgezeichnet, wird dann eben auch in dem entsprechenden Studium Digitale Portal online stehen.
Ja. Alles andere wird optionell überschneiden. Meine Meinung, ich weiß nicht.
Gut, dann machen wir das so. Dann machen wir die Vorlesung immer so eine Viertelstunde länger. Das heißt, würden dann kann jemand nicht schon um 2 Uhr da sein? Wäre das zu früh? Punkt 2, wäre das okay? Oder sagen wir machen 14:45 und machen dann bis 4 immer durch, zum Beispiel. Mit nur einer ganz kurzen Pause zwischendrin oder gar keine Pausen dazwischen. Gut. Gut, dann machen wir es CT, machen es dann bis 4 Uhr. Ja, mit einer kurzen Pause. Okay? Gut. Gut, haben wir sonst irgendwas vergessen? Ah ja, vielleicht die Credit Points muss ich immer noch dazu angeben, ne? Formal vor der Vorlesung. Also da es zweistündig ist plus eine Übung, wird es dann doppelt gezählt, das heißt, es sind dann 4 Punkte, 4 Credit Points. Ne? Soll ich nochmal anschreiben? Ich schreibe es nochmal an. Also Modalitäten hier. Na? Der will nicht. Zweimal. Hat da jemand eine Fernbedienung? Zweimal vorrechnen plus Klausur. Oder mündliche Prüfung. Ja.
Gibt es da die Möglichkeit eines unbenoteten Scheins, wenn man das Tutorial regelmäßig besucht?
Ja, aber die Klausur müssten sie dann schon bestehen. Dann kann man da halt, also können sich dann überlegen, ob sie die Note einbringen wollen oder nicht. Also man kann ja eine gewisse Vorlesung kann man benotet oder unbenotet einbringen.
Okay, aber nicht nur mit regelmäßiger Teilnahme und Vorrechnung.
Nee. Noch was ich vergessen habe? Ich habe bestimmt irgendwas vergessen.
Aber es gibt jetzt nicht so wie sonst immer fünf, dass man jede Woche einen Übungszettel mitbringt und mit nach Hause nimmt, der 50% insgesamt schaffen muss.
Nee, zweimal vorrechnen, eben während des ganzen Semesters. Also müssen wir gucken, wenn wir 20 Leute sind, brauchen wir vielleicht sogar zwei Übungsgruppen. Ne? Wenn das 24 Leute sind, brauchen wir eigentlich zwei Übungsgruppen, nicht nur eine. Da muss ich gucken, ob man da noch eine Übungsgruppe aufmachen kann. Wer würde denn alles, frage ich mal so rum, wer würde denn alles in die Übung kommen wollen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Okay. So, schaffen wir das in einer Übungsgruppe? 19? Mit zweimal vorrechnen? Wird knapp, gell? Schauen wir mal. Also lassen wir es jetzt bei der einen Übungsgruppe dann um 14 bis 15 Uhr ab nächster Woche. Okay. Gut. Wollen wir jetzt anfangen? Ja? Gut, fangen wir an. Den Termin für die Klausur machen wir dann vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche aus, ja, würde ich vorschlagen. Okay. Können Sie sich ja erstmal ein bisschen die Vorlesung anschauen, bevor Sie entscheiden, ob Sie die Klausur machen wollen oder nicht. Aha. Nee, oder? Also, theoretische Grundlagen. Ach so, was ich jetzt gar nicht gefragt habe. Erstens, können Sie das von da hinten lesen, was ich hier dran schreibe? Ja. Zweitens, können Sie mich da hinten überhaupt hören? Ja, gut. Einheiten. So, wie Sie vielleicht wissen, lieben die Astrophysiker das alte CGS-System und eben nicht das moderne, neue SI-System. Also in der Astrophysik fast ausschließlich CGS-System. Astrophysik CGS-System. Also alles in Zentimetern, Gramm oder Sekunde. Das gilt dann auch für die elektromagnetischen Größen. Die werden entsprechend auch auf Zentimeter, Gramm und Sekunde zurückgeführt. So, also wie machen wir das? Fangen wir hier oben mal an. Also Einheit der Ladung über die Coulomb-Kraft. Einheit der Ladung über Coulomb. Das heißt, im SI-System wird ja das Ampere genommen, eben durch zwei parallele Leiter, was dafür eine Kraft ausgeübt wird mit einem Ampere. Hier in dem CGS-System definiert man das Ganze über die Kraft, die Coulomb-Kraft, und die soll gleich sein Q² über R². Das heißt einfach dieser Vorfaktor vor dem 1 über R² gesetzt, das soll jetzt eben diese Einheit der Ladung sein, Q. Zum Quadrat. Ja. So. Und im CGS-System ist es auch so, dass die elektromagnetischen Felder die gleichen Einheiten haben. Also gleiche Einheiten. Für elektrisches und magnetisches Feld. Und das wird auch wieder über die Kraft definiert. Also ich habe eine elektrische Kraft, F, elektrisch, na, und die ist gleich der Ladung mal dem elektrischen Feld. Ach, das ist falsch rum, so. So, jetzt kann man also im Prinzip dann das elektrische Feld über dieses Kraft und auch die Einheit der Ladung in Gramm und Zentimetern und Sekunde angeben. Gucken wir uns das erstmal an. Also die Kraft entspricht ja Masse mal Beschleunigung. Also ist die Einheit Gramm Zentimeter pro Sekunde Quadrat. Und das ist die Einheit Düden. Und das entspricht, jetzt kann man das hier umrechnen, das entspricht ja Newton, aber nicht einem Newton, sondern entspricht 10 hoch minus 5 Newton in SI-Einheiten. So, die Energie ist Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, die Einheiten sind hier Gramm Zentimeter Quadrat über Sekunde Quadrat. Und das ist ein Erg. Und das Erg entspricht 10 hoch minus 7 Joule in SI-Einheiten. 10 hoch minus 7 Joule. So, die Leistung entspricht Energie pro Zeit. Also sind das Erg pro Sekunde, also das, was an Leistung die Sonne abstrahlt, das würde dann also ein Erg pro Sekunde angegeben. Und das entspricht dann 10 hoch minus 7 Watt. So. Jetzt können wir also das auch für die Ladung jetzt machen. Wo haben wir die Ladung? Hier. Die Ladung ist also im Prinzip Wurzel aus der Kraft mal Länge. Also nehmen wir hier die Wurzel draus und nehmen es nochmal der Länge. Ladung entspricht dann Wurzel der Kraft mal Länge. Das heißt, wir kommen dann hier auf die Einheiten Wurzel g Zentimeter hoch 3 halbe über Sekunde 1 halb. Ja, und das heißt dann auch ein ESO, Electrostatic Unit heißt das, glaube ich. So, für das elektrische Feld hier, die Einheit, ist dann Kraft pro Ladung. Also das elektrische Feld entspricht dann Kraft pro Ladung. Also ist es Wurzel g über Wurzel Zentimeter mal Sekunde. Und das ist dann gerade ein Gauss. Und fürs magnetische Feld gilt es analog. So, nun kann man das eine ins andere umrechnen, ja?
Ich glaube, bei der Ladung brauchen wir als Einheit 1 durch Sekunde statt 1 durch Wurzelsekunde.
Oh, ja, stimmt, danke. Gut, die Einheiten der Ladung können wir nun gegenseitig in Beziehung setzen. Einheiten der Ladung in SI-System und im CGS-System. Also ein Coulomb, das ist die Definition im SI-System, ist dann äquivalent, und da kommt jetzt die Lichtgeschwindigkeit rein, ESU. Und dann brauchen wir noch mehr Platz. Das mache ich hier vorne noch hin und dann machen wir eine kurze Pause. Ich kann Ihnen versichern, Einheiten sind gerade für Theoretiker ein Gräuel. Deswegen lieben die Theoretiker also zum Beispiel auch das natürliche Einheitensystem, in dem also dann C gleich 1 gesetzt wird, H quer gleich 1, K Boltzmann gleich 1. Und wenn man es dann in der Gravitationsphysik noch weiter treiben will, dann setzt man auch die Gravitationskonstante gleich 1. Das wird dann besonders lustig, weil man dann irgendwelche Massen plötzlich in Kilometer ausdrücken kann. Aber es macht vieles einfacher. Ja, das wollte ich Ihnen nur sagen, jetzt mit diesen ganzen Einheiten. Ja.
Also, gilt das CGS-System für Astrophysiker wirklich immer, auch wenn man Teilchenprozesse anguckt, oder geht man dann eher zu natürlichen Einheiten über?
Also wenn man dann zum Beispiel Wirkungsquerschnitte berechnen würde, dann würde man die zum Beispiel dann auch in 1 über Zentimeter Quadrat angeben.
Ja. Das heißt auch bei so mikroskopischen Prozessen, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Teilchen aus einem Stern würde ich dann auch alles im CGS-System aussehen. Das ist ja dann eher so eine Symbiose aus Kernphysik und Astrophysik.
Ja. Auch so für kernphysikalische Prozesse würde man noch das CGS-System nehmen. Je weiter sie zur Teilchenphysik kommen, desto mehr nimmt man halt das natürliche Einheitensystem, und dann würde man eh nur noch in MeV rechnen zum Beispiel. Oder in Fermi, also dann mit ganz anderen Einheiten. Die würden dann ins Spiel kommen. Also damit rechne ich dauernd rum, MeV und Fermi am liebsten. Die Grenze verschwimmt dann irgendwann, ja. Also irgendwo bei der Kernphysik fängt es an und bei der Teilchenphysik ist es dann spätestens da. Ja. Okay, jetzt haben wir das elektrostatische Potential, will ich noch anführen als letztes. Also 1 Volt Das ist ein Joule über ein Coulomb. Wir sind da jetzt im SI-System und das wäre dann äquivalent 10 hoch 7 Erg. Jetzt kann ich hier unten die Coulomb einsetzen, die 2,99 und so weiter ESU. Mal 10 hoch 9. Also das ist dann kein Komma hier, Entschuldigung, 10 hoch 9. Und das entspricht dann 1 über 299,79 Gramm einhalb Zentimeter einhalb über Sekunde. Und worauf man letztendlich raus will, ist, dass ein Elektronenvolt, das ist also die Energie, die man mit einer Ladung E erreicht, das aus einem Feld von 1 Volt beschleunigt wird, ein Elektronenvolt, das entspricht dann 1,6022 mal 10 hoch minus 12 Erg, bis wir die Umrechnung haben. Also da mit diesen Einheiten Erg und Dün und so weiter und Gauss und Elektronenvolt, damit werden wir dann in der Vorlesung rechnen. So, das war zu den Einheiten. Vielleicht noch eine. Na, im Prinzip haben wir die da unten stehen, brauchen wir eigentlich nicht. Gut. Okay, gut, das war's zu den Einheiten. Wir machen vielleicht 3 Minuten Pause. Ich wische beide Tafeln und dann gehen wir über zur Lorentz-Transformation.
Beim Coulomb steht jetzt nicht mal. Achso, doch, nee, komm, das geht.
Okay. Gut, ja, gut, also 3 Minuten Pause. Eine Null zu viel, ehrlich. 8, 9 tatsächlich. Also Übungsblätter. Astro. Uni. Minus. Frankfurt.de. Zacki. 2C, 1H. Zacki. Ja? So richtig? Gut. Gut, das ist dann ab nächster Woche steht es dann online. Ja, das müssen wir dann Dienstag nächster Woche oder so besprechen. Dann würden wir das dann online stellen, oder? Das Übungsblatt. Nächster Abschnitt. Lorentz-Invarianz. So, in der Newtonschen Mechanik sind ja die physikalischen Gesetze invariant unter bestimmten Transformationen. Also Newton, physikalische Gesetze. Sind invariant. Unter Transformationen eben von einem Inertialsystem zu einem nächsten Inertialsystem. Und diese Transformation, das sind die Galilei-Transformationen. Und die Galilei-Transformationen haben 10 Parameter. So, was können wir da alles frei wählen? Erstmal den, im Prinzip den Nullpunkt unseres Koordinatensystems können wir frei wählen. Also den Nullpunkt. In den drei Raumrichtungen, aber auch natürlich in der Zeit. Das heißt, hier haben wir 4 Parameter. Dann ist das Ganze translationsinvariant. Translation mit Konstanten V. Das sind 3 Parameter. Und dann Rotation. Auch wieder, wenn man jetzt die 3 Euler-Winkel nimmt, 3 Parameter. Euler-Winkel zum Beispiel auch 3 Parameter, also 10 Parameter. Und als Konsequenz des Ganzen haben wir eine absolute Zeit und das galileische Additionstheorem für Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeiten addieren sich einfach. Also Konsequenz. Absolute Zeit. Wird also einmal irgendwie festgelegt und dann gilt diese Zeitkoordinate für alle Systeme, unabhängig davon, wie sie sich bewegen oder wo sie sich aufhalten. Und wir haben das Additionstheorem für die Geschwindigkeiten. Wie ist es nun bei der Lorentz-Transformation? Im Prinzip haben wir hier ja auch eine Art Relativitätsprinzip erfüllt, schon in der Newton'schen Mechanik mit der Galilei-Transformation. Also dann durch diese Invarianz, das gilt eigentlich nur relative Abstände in Raum und Zeit, das sind wirklich die essentiellen Größen. Und das Konzept wird natürlich hier auch übernommen. Das heißt dann die spezielle Relativitätstheorie, alles ist relativ, aber unter einer besonderen weiteren Maßgabe. Wir stellen jetzt eine Forderung, eine Bedingung, und das ist die grundlegende Forderung der speziellen Relativitätstheorie. Wer weiß, was ich da meine? Ja? Ja?
Dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist.
Genau, also das Postulat der konstanten Lichtgeschwindigkeit. Das hört sich erstmal trivial an, das war also das, was Michelson und Morley damals gefunden hatten im 19. Jahrhundert, also Lichtgeschwindigkeit ist konstant, egal ob ich mich jetzt, wie ich mich mit der Erde eben bewege um die Sonne herum, wie ich also die Anordnung setze, die Lichtgeschwindigkeit ist immer eine konstante Größe, ändert sich eben nicht. Ja, kann doch eigentlich nicht viel passieren, aber es passiert einiges, denn da ich jetzt ansetze, ich habe eine Lichtgeschwindigkeit als eine Konstante, wenn ich mich also jetzt mit einer Geschwindigkeit dazu bewege, würde ja Galilei sagen, die Geschwindigkeit würde sich erhöhen und damit würde ich automatisch dann zum Beispiel, wenn ich mich entgegen den Lichtstrahl bewege, plötzlich eine Geschwindigkeit messen von c plus v. Also das geht dann nicht mehr. Also das Additionstheorem geht dann eben nicht mehr der Geschwindigkeiten. Was weiterhin nicht geht, ist, dass ich irgendwas habe, die absolute Zeit. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass ich jetzt eine Größe festlege, eine Geschwindigkeit. Und eine Geschwindigkeit verknüpfen wir natürlich Raum mit der Zeit. Das heißt, ich kann Raum und Zeit nicht mehr unabhängig voneinander betrachten, eben Wenn ich den Raum ändere, dann muss ich eben mit der Zeit Acht geben, dass ich dann, wenn ich die Koordinatensysteme wähle und das ganze System mir betrachte, dass eben das Postulat der konstanten Lichtgeschwindigkeit erfüllt ist. Und deswegen muss ich das Ganze dann eben in einer Raumzeit formulieren, eben mit Raum und Zeit zusammen. Also Lorentz-Transformation. Das Postulat ist, die Lichtgeschwindigkeit ist eine universelle Konstante. C ist konstant. Ja. Und die natürlichen Einheiten ist C gleich 1. Also natürliche Einheiten. C ist gleich 1. Ja, das heißt natürlich, dass alles relativ zur Lichtgeschwindigkeit gemessen wird. Alles, also die Geschwindigkeit v, ist dann eben gemessen relativ zur Lichtgeschwindigkeit. Das ist dann eben das Beta. Das ist ja definiert als die Geschwindigkeit v über c, wenn es jetzt eine Dreiergeschwindigkeit ist. Ja. Und in natürlichen Einheiten wäre das dann eben äquivalent. Also dann wäre die Geschwindigkeit wäre dann Beta. Gleichen Maße. Dann schreibe ich mal hin. Geschwindigkeit relativ zu C. So, nun sind also Zeit und Raum miteinander verknüpft. Wir haben nach wie vor aber auch in der Lorentz-Transformation 10 Parameter. Wir können den Nullpunkt frei wählen. Wir können natürlich jetzt eine Translation machen von einem Bezugssystem zum anderen, wo sich das eine Bezugssystem mit konstanter Geschwindigkeit zum anderen bewegt. Und wir können auch Rotationen ausführen, wobei wir jetzt feststellen werden, dass diese Translation eben unter der Maßgabe, dass die Lichtgeschwindigkeit Konstantes auch zu einer Art Rotation führen in Raum und Zeit automatisch. Also wenn ich jetzt eine Translation mache im Raum mit dieser konstanten Geschwindigkeit, muss ich entsprechend die äquivalente Translation in der Zeit machen, sodass die Lichtgeschwindigkeit konstant bleibt. Also auch 10 Parameter. Und verknüpft Raum mit Zeit. Zeit. Insbesondere ist dann die Translation, die ich dann ausführe, die wird dann zum sogenannten Lorentz-Boost. So, der Einfachheit halber führt man deswegen jetzt Vierer-Vektoren ein. Man hat also eine Raumzeit, einen Raumzeitvektor oder einfach ein Vierer-Vektor. Na, ich schreibe es mal aus. Eben dieser Vierer-Vektor x besteht aus vier Komponenten x μ. Und das ist das x0, x1, x2, x3. Und das x0, das soll nun sein c mal der Zeit. Das ist erstmal nur Nomenklatur, um damit rechnen zu können. Nun können wir aber mit diesem Vektor, könnten wir eben die uns nur die Lichtgeschwindigkeit anschauen. Und wenn wir jetzt sagen, die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, dann gilt in dem einen wie in dem anderen Koordinatensystem eben, wenn ich eine Änderung habe, dx² minus c² dt², dann ist es ja gerade hier die Lichtgeschwindigkeit, die hier steht. Das ist also dann eine erhaltene Größe, eine konstante Größe. Und das soll das Gleiche sein, dann eben wie in einem gestrichenen Koordinatensystem, zu dem ich eine Koordinatentransformation ausführe. Minus c Quadrat dt Strich Quadrat. Ja. Und Sie sehen natürlich schon, das ist natürlich jetzt gerade die Metrik, die wir hier einführen werden, oder das Abstandsquadrat, das invariant ist. Ist dann eben 0, wenn ich genau Lichtgeschwindigkeit habe, und entsprechend plus minus 1, wenn ich über oder unter der Lichtgeschwindigkeit liege. Also demzufolge ist dann auch die Größe, wenn ich das jetzt hier einsetze, mit x0 ist eben die Größe, die ich da oben eingeführt habe, minus x0 zum Quadrat plus x-Vektor zum Quadrat ist invariant. Und das haben wir natürlich so gemacht, indem wir es konstruiert haben. Dieser Vierer-Vektor ist also das Vierer-Vektor zum Quadrat ist invariant mit diesem Minuszeichen hier drin. Nun definieren wir das Skalarprodukt Also wir haben ein Skalarprodukt dieser zwei Vektoren x und y. Das ist dann ein minus x0 y0 plus x-Vektor mal y-Vektor. Ja, und man kann das formal nun auch ausdrücken, und das ist auch dann die moderne Formulierung, wenn Sie dann die allgemeine Relativitätstheorie später hören, dass man jetzt das Ganze definiert über Abbildung. Also das, was ich hier dann herausbekomme, ist eine Zahl, und es ist also eine Abbildung von zwei Vektoren auf die reellen Zahlen. Ja. Gut. Das nur als Seitenbemerkung. Wir können aber jetzt diese Abbildung auch dadurch einführen, dass wir einen metrischen Tensor definieren. Also definieren einen metrischen Tensor. Und den nennen wir Eta mu nü. Eta mu nü. Und der soll gerade die Diagonalelemente haben, sodass ich nahe dieses Skalarprodukt herausbekomme. Das heißt, irgendwo brauche ich ein Minuszeichen, nämlich hier. Und die anderen habe ich ein Pluszeichen. Ja. Nun gibt es da auch unterschiedliche Nomenklaturen. Ja? Durch die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, ja, sonst hätten wir das gar nicht eingeführt. Dass das eine Konstante ist in jedem Bezugssystem, in jedem Beobachter.
Mhm.
weil ich ja die Gleichung offensichtlich auch mit minus 1 multiplizieren
kann. Ja, genau. Ja. Also es ist so, dass in der Relativitätstheorie wird sehr oft dann eben das Minuszeichen hier für die Zeitkomponente genommen. Das ist eigentlich historisch bedingt, dass man eben mit diesem Abstandsquadrat hier anfängt oder mit diesem Skalarprodukt im dreidimensionalen Raum, sagt, das ist positiv. Und dann müsste man entsprechende Minuszeichen setzen dafür, um eben diese Konstanz hier der Lichtgeschwindigkeit hinzubekommen. Und in der Teilchenphysik macht man das andersherum. Das wird dann nachher klar, wenn wir uns die Eigenzeit angucken, dann kommt immer ein blödes Minuszeichen rein. Und deswegen haben die Teilchenphysiker das genau andersrum definiert. Und dann ist die Diagonale eben gerade um Minuszeichen verschoben, also plus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Und dann muss man eben auch Acht geben, wenn jetzt Leute definieren, was ist ein zeitartiger und was ist ein raumartiger Vektor. Das hängt natürlich vom Vorzeichen ab, von der Norm des Vektors. Und je nachdem, welche Metrik man hat, ist es natürlich, wenn er negativ ist, ist es zeitartig in dieser Metrik. Nimmt man die von den Teilchenphysikern, wäre es aber dann raumartig. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt zum metrischen Tensor. Das sind im Prinzip die Komponenten des metrischen Tensors. Sie sehen das also wirklich ein Tensor zweiter Stufe. Wir können auch sagen, dass dieser Tensor bildet zwei Vektoren ab auf die reellen Zahlen. Oder rein formal ist das eine Abbildung, Eta, dieser zwei Vektoren, x und y, auf den reellen Raum. Ja, das wäre dann wirklich der metrische Tensor. Also der Tensor an sich ist eine Größe, der diese Abbildung macht. Und das hier sind die Komponenten des Tensors in einem gewählten Koordinatensystem. Also auch diese Komponenten natürlich hier von diesen Vektoren, die ändern sich, je nachdem, in welchem Koordinatensystem ich gehe. So, das heißt, jetzt kann ich also schreiben, dieses Skalarprodukt xy ist die Summe aller Komponenten μ und ν über die Komponenten des metrischen Tensors mal den Komponenten dieser beiden Vektoren. Ja, das wäre dann in Komponentenschreibweise. Also in Komponentenschreibweise. So. So, jetzt brauchen wir noch eine Größe, nämlich den sogenannten dualen Vektor. Wenn ich mir das Ganze angucke, dann könnte ich jetzt das auch andersherum definieren. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel diese Summe über μ herausnehmen. Dann wäre das im Prinzip irgendeine Größe mit dem Index ν unten, der auch so Eigenschaften hat wie ein Vektor, aber ein bisschen anders geartet. Hier in der speziellen Relativitätstheorie ist es noch nicht so wichtig, weil wir das 1:1 umtransformieren können mit diesem metrischen Tensor. Nachher in der allgemeinen Relativitätstheorie wird es dann anders, da wird es dann wichtig, dass man genau unterscheidet zwischen diesen einen Vektoren und den sogenannten dualen Vektoren, die den Index dann unten haben. Nach unten. So. So, also x nü ist die Summe über eta mü nü x μ über μ. Und wenn Sie sich nun die Komponenten angucken würden von diesem dualen Vektor, da muss man jetzt Acht geben, dass hier das Minuszeichen reinkommt. Ja, das heißt also, der duale Vektor hat jetzt in der Zeitkomponente ein anderes Vorzeichen. Das ist jetzt ein Minus x0, x1, ups, x2, x3. Ja. Unterscheidet sich damit von dem normalen Vektor. So, nun ist es Zeit, die Einsteinsche Summenkonvention einzuführen. Einsteinsche Summenkonvention, die kennen Sie auch schon. Also ich lasse die Summe, das Summenzeichen einfach weg. Und dann entspricht das x mü, y mü, würde dann entsprechen einer Summe von mü gleich 0 bis 3 von x mü, y mü. Ja, also über gleiche Indizes wird summiert. So, nun können wir noch einige Umtransformationen machen, um zu erkennen, was ist denn jetzt die inverse Metrik. Also im Prinzip könnte ich mir jetzt doch auch einen metrischen Tensor bauen, der jetzt nicht unten zwei Indizes hat, sondern oben zwei Indizes hat. Dann kann ich das x μ umschreiben als ein Eta μ alpha x alpha. Mit der Einsteinschen Summenkonvention. Ein Eta μ alpha, Eta alpha μ, x μ. Geht auch. Nun sollte das hier irgendwie gleich dem sein, und da das Ganze linear ist, muss das sein Delta mü nü x nü. Ja? Das heißt, dieses Produkt aus den metrischen Tensoren ist gerade das Kronecker Delta, Delta mü nü. Ja, damit habe ich also die inverse Metrik definiert. Also die inverse Metrik erfüllt den zur Folge Eta μ alpha, Eta alpha nü ist gleich Delta μ nü. Inverse Metrik, Einsteinsche Summenkonvention. Metrischer Tensor. So, daraus erfolgt in Komponentenschreibweise, dass dann das Eta mü nü ist dann gleich dem Eta mü nü. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt zweimal die Indizes nach oben schaufle, kriege ich zweimal Minuszeichen rein in den Zeitkomponenten, also Platz beim Alten. Das geht in der speziellen Relativitätstheorie, geht das noch. So, was ist jetzt ein Lorentz Boost? Wir machen also jetzt eine Translation in Richtung irgendeiner Achse. Also wir haben zwei Koordinatensysteme, die bewegen sich zueinander. Ja, also jetzt hier wir müssen jetzt hier die Zeit auftragen und x und haben dann hier ein t-x'. Ja, nun müssen wir halt wirklich auch aufpassen, was ist jetzt die Zeitkoordinate t und die Zeitkoordinate t' in die jeweiligen Koordinatensystemen, weil wir ja die Lichtgeschwindigkeit konstant halten wollen. Ja, und das bewegt sich jetzt mit einer relativen Geschwindigkeit v zueinander weg oder Beta. Und formal können wir eben sagen, das ist eine lineare Transformation. Ich habe also das gestrichene Koordinatensystem und das ergibt sich aus dem ungestrichenen Koordinatensystem mit einer Matrix Lambda μ nü. Rein formal. Und nun gucke ich mir an, was wäre jetzt, also wenn ich Rotation mache, dann weiß ich sofort, wie die Matrix aussieht. Sinus, Theta, Cosinus, Theta und so weiter. Könnte ich das sofort so hinschreiben und diese Matrix dann auch formulieren in drei Dimensionen. Wenn ich jetzt hier nur eine ausgezeichnete Richtung x habe und eine Zeitkoordinate, kann ich auch eine Rotation machen, aber dann in Raum und Zeit unter Maßgabe, dass der Raum ja ein bisschen komisch ist, denn die Zeitkoordinate hat ein Minuszeichen. Und dann komme ich zum Lorentz-Boost und den Begriff der Rapidität. Rapidität, ich brauche einen Schwamm. Also machen wir das mal. Ja, noch Zeit, wunderbar. Das machen wir auch gleich weg, oder ja? So. Also ein Boost in X-Richtung. So, dann haben wir den Lambda-Menü ist gleich. Also wir haben hier einen Eintrag und den nenne ich mal Cosinus Hyperbolicus Phi. Hier minus Sinus Hyperbolicus Phi. Minus Sinus Hyperbolicus Phi. Und Cosinus Hyperbolicus Phi, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Diagonalelemente hier sind 1 und das war's. So, dann hätte ich also jetzt für den Lorentz-Boost eine solche Rotationsmatrix da stehen. Sie sehen also schon hier zwei Besonderheiten, nämlich wir haben jetzt hier nicht den Cosinus, sondern den Cosinus Hyperbolicus. Und das kommt eben dadurch zustande, dass wir jetzt ein relatives Minuszeichen reinbekommen zwischen Raum und Zeit. Und dass das auch so funktioniert, können wir uns einfach mal anschauen. Was würde das jetzt heißen für T' und T? Setzen wir das hier ein, explizit. Dann sehen wir, T' ist ein T Cosinus Hyperbolicus Phi minus einem X Sinus Hyperbolicus Phi. Das x' ist dann ein minus t Sinus Hyperbolicus Phi plus ein x Cosinus Hyperbolicus Phi. Jetzt habe ich hier c gleich 1 gesetzt. Ja, c ist gleich 1 für mich. So, jetzt kann man selber Test. Können wir uns anschauen, dass eben in der Tat, wenn ich jetzt t-Quadrat minus x-Quadrat nehme, dann ist es gleich t-Quadrat minus x-Quadrat, eben weil Cosinus Hyperbolicus zum Quadrat minus Sinus Hyperbolicus Quadrat gleich 1 ist. Also, das funktioniert, wenn ich das einfach so umschreibe und das Phi ist jetzt im Prinzip der Winkel, der meine Raum-Zeit-Transformation macht, in der Raum und der Zeit. Wenn Sie sich, ja?
Ist das jetzt eigentlich mehr als Ansatz zu verstehen, weil ich erstens weiß, dass Zeit und eben die X-Achse und irgendwie, was wir dann zu tun haben müssen, wenn ich das transformiere und der Rest eben invariant bleibt? Oder kann man das akademisch auch irgendwie ableiten, diese Form der Matrix?
Nee, das kann man schon explizit herleiten. Man kann natürlich den mühsamen Weg gehen, man schreibt die ganze Transformation hin, x das dann aus, kriegt dann die Betas und Gammas raus und danach findet man eine viel elegantere Schreibweise, eben mit diesem Winkel Phi. Und dieser Winkel Phi ist gerade die sogenannte Rapidität. Ich zäume das Pferd jetzt von hinten auf, ich weiß die Lösung schon und mache jetzt heuristische Argumentation. Ja, also im Raum haben Sie eben eine Winkelrotation, in der Raumzeit machen wir es auch, eine Rotation eben zwischen t und x, nicht zwischen x und y. Und da wir jetzt das Minuszeichen reinbekommen und das aber invariant sein muss, müssen wir also jetzt hier statt Sinus und Cosinus die hyperbolischen Funktionen nehmen. Und dann muss die Matrix entsprechend mit den Minuszeichen so aussehen.
Wobei das eigentlich
Ja?
Das heißt, nur ich schiebe einfach so mein System irgendwo anders hin weiter.
Ja.
Und dass das dann eine Analogie zu einer Rotation gemacht wird, ist ja im ersten Moment verwirrend.
Ja, denn das Bild ist ja falsch. Ne?
Ja.
Ja. Das ist das alte Newton'sche Bild. Und wie sieht es denn richtig aus? Weiß das jemand, wie das dann aussieht? T und T' in diesem anderen Koordinatensystem, was da passiert? Ja?
Die Achsen werden dann weiter in Richtung des Systems.
Genau, ja. Also ich habe, wenn ich eine normale Rotation mache, dann drehe ich ja im Prinzip das Koordinatensystem in X und Y. Und wenn ich jetzt das in T und X mache, was dann eben passiert, dass ich eben diese Scherentransformation habe. Und dann ist dieser Phi ist gerade dieser Winkel, mit dem ich das zusammenklappe oder nicht. Also im Prinzip ist es eine Transformation von so einem Koordinatensystem, T und X, dann zu einem solchen Koordinatensystem mit T' und X'. Natürlich habe ich hier C gleich 1 vorausgesetzt bei 45 Grad. Hier habe ich ja gerade die Lichtgeschwindigkeit dann erreicht. Also mehr als das kann ich nicht klappen. Dann wäre also dann der Öffnungswinkel hier wäre dann 0.
Ja. Kann man das hier irgendwie ausdrücken in C und V oder sowas als Tangens?
Das Phi ausdrücken, ja, das können wir ausdrücken, das machen wir auch jetzt. Also, Punkt x' gleich 0 bewegt sich formal in diesem Koordinatensystem mit einer Geschwindigkeit. Also das nehme ich einfach hier diese Gleichung, setze jetzt das x' gleich 0. Das v, das ist jetzt im Prinzip ein Parameter. V ist x über t, der Parameter meiner Transformation. Das ist der Sinushyperbolikus Phi über den Cosinushyperbolikus Phi oder gleich dem Tangenshyperbolikus von Phi. So, dann kann ich das jetzt da oben einsetzen. Ich kann das auch erstmal dadurch ausdrücken, dass ich jetzt den Sinus und Cosinus formal mit V ersetzen kann. Das heißt, ich kann das umschreiben als ein T' ist gleich ein Cosinus hyperbolicus Phi von T minus V mal X. Und das X' ist ein Cosinus hyperbolicus Phi von X minus V mal T. Ja, einfach umformuliert diese Gleichung hier mit diesem Parameter V. Ach, machen wir gleich weiter. Und dann kann ich dieses Cosinus Phi umdefinieren und sage, das ist mein Gamma. Gamma mal T minus Vx. Und das ist auch ein Gamma mal X minus V mal T. Und das sind genau die Lorentz-Transformationen, die Sie wahrscheinlich alle kennen, eben mit Gamma und V. Wobei wir natürlich auch jetzt das Gamma und V zueinander in Bezug setzen können, über diese Relation hier. Machen wir das einfach mal, dass das auch passt. Also noch ein Test. Das Gamma ist ja gleich an 1 über Wurzel 1 minus V Quadrat. Das heißt, es ist ein 1 über Wurzel aus 1 minus Sinus Hyperbolicus Phi zum Quadrat über Cosinus Hyperbolicus Quadrat. Und das ist gleich Cosinus Hyperbolicus Phi über der Wurzel aus Cosinus Hyperbolicus zum Quadrat minus Sinus Hyperbolicus zum Quadrat und das ist gleich Cosinus hyperbolicus. Also das passt in der Tat, dass also dieses Gamma, dieser Gamma-Faktor, den Sie kennen, ist gerade dieses Cosinus hyperbolicus Phi. So, jetzt definieren wir die Eigenzeit. So, erstmal den Begriff der Lorentz-Invarianz. Ändert sich nicht bei Lorentz-Transformationen. Natürlich sind es die Größen, wo ich eben die oberen und unteren Indizes abpaare. Wenn das eben hier die Lorentz-Transformation ist, dann wirkt die halt immer auf Vektoren oder entsprechend dann, wenn ich Größen habe mit mehreren Indizes, muss ich dann halt eben mehrfach diese Matrix verwenden. Also immer wenn ich einen Index habe, kann es nicht Lorentz-Invariant sein. Aber demzufolge ist eben das Linienelement invariant. Linienelement ist invariant, also das ds-Quadrat, definiert als eta mu nü dx mu dx nü, das ist invariant. Das heißt, es ist in jedem Bezugssystem gleich und ich kann damit dann auch eine Eigenzeit definieren, die dann eben auch invariant ist. Eigenzeit ds Quadrat ist definiert als ein minus d tau Quadrat. Und hier lasse ich wieder das c weg. Ja, eigentlich würde da noch ein c Quadrat stehen. Das ist die Zeit, die also ein Beobachter misst in seinem eigenen Ruhesystem. Und das sehe ich eben daran, wenn ich mir das jetzt angucke und ich wähle es ein Koordinatensystem, in dem ich in Ruhe bin, relativ dazu. Ja, das einzige, dann habe ich eben kein Delta mehr in den räumlichen Koordinaten, sondern das Einzige, was dann noch vergeht, ist meine Zeit, Delta T, die ich selber messe mit einer Uhr. Und das entspricht dann genau der Eigenzeit. Also die Eigenzeit D Tau, die Invariant ist, ist die Zeit, die ein ruhender Beobachter misst. So, die Zeit in einem bewegten System. In bewegten System. Also gibt es ja das schöne Beispiel, was man dann in vielen Lehrbüchern so sieht oder auch populärwissenschaftlichen Büchern. Zwei Astronauten fliegen einander vorbei und haben also jeder hat eine große Uhr irgendwie um sich geschnallt und man vergleicht die Zeiten, die man selber misst, mit der Zeit des vorbeifliegenden Astronauten. Wenn also jetzt der Astronaut A an B vorbeifliegt, was würde der dann messen? Im Vergleich zu seiner eigenen Zeit ist die Uhr des bewegten Astronauten, vergeht die schneller oder langsamer? Ja? Langsamer. Und umgekehrt, der andere Astronaut, was sieht der? Wenn der auf die andere Uhr des anderen Astronauten schaut, geht die Uhr dann langsamer oder schneller dann entsprechend? Auch langsamer. Genau, also in beiden Fällen geht sie langsamer. Wie kann man sich das erklären? Also wir haben ein dt-Quadrat in unserem Koordinatensystem, im gestrichenen Koordinatensystem, das ist das dt-Quadrat, ist gleich minus das ds-Quadrat und das ist in dem Fall das plus dt-Quadrat minus dx, was schreibe ich? Ja, stimmt, dx-Quadrat. So. Und das ist gleich dem dt-Quadrat mal 1 minus dx-Quadrat über dt-Quadrat. Und im anderen Koordinatensystem ist das genau die Geschwindigkeit, ist also ein dt-Quadrat mal 1 minus v-Quadrat. Ja, das kann nicht sein. Die Argumentation ist so, dass die Eigenzeit invariant ist. Also ist das das dt-Quadrat. In meinem Koordinatensystem das ruht und ich beobachte jetzt das andere Koordinatensystem, das t- und x- des anderen Astronauten und sehe, dass das eben, wenn ich da eben jetzt die dt- messe und mit meinen dts vergleiche, kriege ich diesen Faktor 1 minus v-Quadrat rein. Und das geht natürlich in beide Richtungen. Also die Zeit läuft langsamer. Gut. Oder andersherum ausgedrückt, ich kann das hier rumschieben auf die andere Seite. Das ist ja gerade ein 1 über Gamma zum Quadrat. Das eben das Delta, jetzt muss ich es nur richtig rummachen mit den Strichen, Delta T Strich ist gleich das Gamma mal Delta T. Also die einzelnen Zeitschritte in dem bewegten Koordinatensystem sind im Faktor Gamma eben langsamer. So, das hat man auch gemessen, da kennen Sie wahrscheinlich auch den experimentellen Test, der dann öfters angeführt wird über die Myonen aus der kosmischen Höhenstrahlung. Und das ist natürlich auch ein schönes Beispiel, weil das was mit Astrophysik zu tun hat. Also es gibt eben die Strahlung, die auf die Erdatmosphäre trifft und dort entstehen dann kurzlebige Teilchen, die Pionen. Die Pionen zerfallen dann in Myonen. Die Myonen gehören zu den Leptonen, wie die Elektronen, und die zerfallen aber auch. Und die Lebenszeit dieser Myonen ist ungefähr 10 hoch minus 6 Sekunden. Nun, mit 10 hoch minus 6 Sekunden kommt man eben nicht sehr weit. Auch nicht, wenn man sich ganz schnell bewegt, nahe der Lichtgeschwindigkeit. Diese Teilchen sind so hochenergetisch, dass sie sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, mit einem sehr hohen Gammafaktor. Wenn man eben diese Lebenszeit von 10 hoch minus 6 Sekunden sich anschaut, dann mit 300.000 Kilometern pro Sekunde, dann sind es vielleicht ein paar Meter und dann müssten die eigentlich zerfallen sein. Habe ich was falsch gerechnet? Nein. Und man sieht aber Myonen auch auf der Erdoberfläche. Das heißt, oben entsteht dieser Schauer von Strahlen, der entsteht so bei 100 Kilometer Höhe, bis zu 1000 Kilometer Höhe, so das Maximum der Strahlung. Das prasselt dann alles auf die Erde nieder. Insbesondere in Argentinien, in der Pampa wird es ja gemessen mit dem Auger-Experiment, wo dann eben so Tausende von diesen wassergefüllten Kanistern herumstehen und dann misst man dann eben diese Einschläge von geladenen Teilchen, den Myonen, kann man da nachweisen. Und die dürften eigentlich unten gar nicht ankommen, die dürfen gar nicht so lange leben. Und das liegt eben daran, dass ihre Lebenszeit oder ihre innere Uhr relativ zu unserem Bezugssystem eben um einen gigantischen Faktor Gamma verlängert wird. Demzufolge, da das jetzt 100 Meter sind gegenüber 100 Kilometer, haben die also Gamma-Faktoren von 1000 bis 10.000 und noch mehr. Und das sind also dann ultrarelativistische Energien. Die liegen dann irgendwo im GeV-Bereich. So. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen dann noch eben das relativistische Analogon zur Addition von Geschwindigkeiten. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Können wir noch machen. Ach, falsch. So, jetzt bin ich mir etwas ordentlicher. So, sind dazu noch Fragen oder Anmerkungen aus Ihrer Vorlesung damals über spezielle Relativitätstheorie? Irgendwelche Anekdoten, die Ihr Dozent dazu erzählt hat in der Vorlesung, die Sie mit uns teilen wollen, über die spezielle Relativitätstheorie? Nein? Sagen Sie es nochmal, das habe ich eben nicht verstanden.
Bei mir war es nämlich halt so, dass man vierer Vektor hatte, der Zeitkomponente verschlechtert.
Ach, ja, ja. Ja.
Und ich weiß nicht, ob man auch im Prinzip diese ganz spezielle Relativitätstheorie aufbauen kann mit dem Vierervektor, entweder als nullte oder als vierte Komponente kann man sich aussuchen, i mal t steht.
Ja.
Anstatt das mit der Metrik durchzuziehen.
Das kann man auch machen, man bewegt sich dann eben in einem anderen Raum, in einem pseudo-euklidischen Raum, wo man dann eben eine imaginäre Zeit hat. Das kann man so machen, das kann man wunderbar durchziehen für die spezielle Relativitätstheorie. Ja, man braucht dann im Prinzip diesen metrischen Tensor gar nicht mehr so richtig. Immer wenn man i Quadrat hat, kriegt man automatisch die minus 1 da herein. Dann muss man damit gar nicht so sehr arbeiten. In der allgemeinen Relativitätstheorie geht es dann nicht mehr so einfach. Also ich kenne jedenfalls da jetzt keinen so einfachen Zugang. Da macht man das immer über diese Abbildung mit dem metrischen Tensor, also wirklich über Abbildungsvorschriften. Es ist aber modern, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht in der allgemeinen Relativitätstheorie, aber in die Teilchenphysik geht, zum Beispiel Gitterrechnung macht, also auf dem Computer Simulationen macht, nimmt man sehr gerne einen euklidischen Raum, wo man eben die ganz normale Metrik hat, also alles ist plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, wunderbar einfach, und definiert sich dann eben die einzelnen Komponenten dann komplexwertig. Und damit kann man also wunderbar in Gitter-Eich-Theorien rechnen. Also von daher ist das dann auch wieder modern, dieses I wieder einzuführen, was also lange Zeit nicht modern war. Die moderne Schreibweise war dann eher, das auf diese Art und Weise einzuführen. Ja?
In der Elektrodynamik den dualen Vektor haben wir als kovarianten Vektor eingeführt. Ist das dazu äquivalent?
Das ist dazu äquivalent. Das ist auch die klassische Beschreibung, eben Kovariant und Kontravarianten Vektoren. Hier wird dem halt Genüge getan, dass das unterschiedliche Abbildungen sind, und deswegen spricht man vom Vektor und von einem dualen Vektor. Das ist auch der moderne Zugang im Rahmen dann auch der Differentialgeometrie, ist das ein Vorgriff auf das, was man dann auch in der allgemeinen Relativitätstheorie so macht. Ja. Das ist also ein ausgezeichneter Tensor, in dem Sinne, denn der verändert sich dann auch nicht unter Koordinatentransformation. Also diese Metrik jetzt in der speziellen Relativitätstheorie. Das kommt natürlich von diesem Linienelement her, dass das so eine fundamentale Größe ist. Und die kann ich mir eben aufbauen, indem ich sage, ich bilde eben das Skalarprodukt von meinen vierer Vektoren. Und das mache ich eben mit dem metrischen Tensor oder mit einem Tensor. Also ich habe ein Skalarprodukt von einem Vektor, das heißt, ich muss einen Vektor nehmen, entweder mit einem anderen Vektor oder mit sich selbst, und dann mit einem Tensor mal nehmen, sodass ich dann wirklich eine reelle Zahl hinten rausbekomme. Und dieses Objekt, das das macht, das ist eben gerade dann der metrische Tensor. Ja, 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 klar. Ja. Es gibt natürlich Anwendungen, wo man das machen muss. Gehen Sie also zum Beispiel nur dann in die Schwarzschild-Metrik. Sie haben also dann ein sphärisches Problem. Und wenn Sie das anfangs formulieren, haben Sie natürlich dann auch andere Elemente. Und wenn es dann anfängt zu rotieren, kriegen Sie dann eben Elemente, die außerhalb der Diagonalen sind zum Beispiel. Noch weitere Fragen? Gut, jetzt in den letzten 3 Minuten fange ich jetzt nicht noch das Additionstheorem für Geschwindigkeiten an. Das machen wir dann nächste Woche. Ja, also nächste Woche stellen wir dann auch das erste Übungsblatt schon mal auf die Webpage, die ich Ihnen angeschrieben habe. Wir sehen uns dann wieder hier am nächsten Donnerstag. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Noch weiter die Grundlagen. Also ich will dann noch zur die relativistische Dynamik behandeln und dann eben die Elektrodynamik und dann auch dann zur Boltzmann-Gleichung kommen, sodass wir dann übernächste Woche dann schon gleich mit dem zweiten Kapitel anfangen können. Ich hoffe, dass das klappt. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch frohe Ostern.